Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Das bin ich, hallo. Und das hier ist die türkische Girlband Manifest. Manifest ist gerade extrem beliebt, besonders bei der türkischen Jugend. Die sechs jungen Frauen gelten auch ihrer coolen, knappen Outfits wegen als Symbole für zeitgenössische Frauenpower. Jetzt hat die türkische Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen die Band wegen schamlosen Verhaltens und Exhibitionismus eingeleitet. Gleich unser erstes Thema hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Fließende Choreografien, Feminität und eine Kompromisslosigkeit, die auf eine Weise zusammenhält, wie man es in diesem Land seit über einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen hat. So beschreibt das Musikmagazin Rolling Stone die türkische Girlband Manifest. Im vergangenen halben Jahr haben die sechs Frauen einen rasanten Aufstieg hingelegt. Die Konzerte sind regelmäßig ausverkauft. So auch am vergangenen Samstag, als die sechs Musikerinnen vor 12.000 Menschen in einem Park in Istanbul gespielt haben und damit die türkische Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen haben. Der Vorwurf, der Auftritt der Band habe die Grenzen der öffentlichen Moral überschritten. Von schamlosem Verhalten und Exhibitionismus ist die Rede. Wir sind jetzt mit der Journalistin Yağmur Ekim Çay verbunden. Frau Çay, Sie haben uns im Vorgespräch verraten, dass Sie selbst gern Manifest hören. Was zeichnet die Band aus? Also, und wie erklären Sie sich diesen raketengleichen Aufstieg der Band?
Wir sprechen hier von einer R&B-Girlband oder von so einer K-Pop-Band. Das sind sechs sehr junge Frauen, die singen, tanzen gerne, die sind sehr gerne auf der Bühne. Und eine vergleichbare Band hat es in der Türkei sehr lange nicht gegeben, vielleicht seit 10 Jahren, 15 Jahren nicht mehr gegeben. Und man muss auch dazu sagen, dass sie sehr jung sind. Die sind erst letztes Jahr bekannt geworden überhaupt. Und ihr erstes Album, Manifestival, das wurde im Juni veröffentlicht. Und allein jetzt haben sie 4 Millionen Hörer auf Spotify und auf TikTok haben sie ebenfalls 1 Million Follower. Und die sind natürlich jetzt sehr schon beliebt. Die haben auf jeden Fall eine Zukunft vor sich. Die können aber gleichzeitig auch dazu sagen, dass keine Weise eine politische Band, also das sind nur sechs junge Frauen, die eben Musik machen wie viele andere Bands aus allen anderen Ländern.
Und was genau wird der Band jetzt vorgeworfen?
Die Generalstaatsanwaltin in Istanbul hat eine Untersuchung eingeleitet letzte Woche wegen unzüchtiger Handlungen und Exhibitionismus. Die Begründung war die Tänze und Outfits bei einem Konzert Anfang September. Der Zugang zu Social-Media-Beiträgen über das Konzert wurde auch mittlerweile gesperrt und die Mitglieder wurden auch kurzfristig festgenommen. Und jetzt haben die mittlerweile Ausreiseverbot und die Pflicht zur regelmäßigen Unterschrift. Mhm. Und für eine Band, die eine Zukunft vor sich hat oder die sich ebenfalls wahrscheinlich so ein Konzert im Ausland geplant hat, das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht.
Und kann man das jetzt wirklich als sofort ersten Eindruck blanke Willkür schon enttarnen oder gibt es wirklich Gesetze, gegen die die Band verstoßen hat?
Die Gesetze gibt es natürlich. Hier war die Rede von Gefährdung der nationalen Sicherheit oder der öffentlichen Ordnung. Ich kann es mir tatsächlich aber nicht vorstellen, dass sechs junge Frauen, also die älteste ist tatsächlich 24 Jahre alt, dass die irgendwie nationale Sicherheit oder öffentliche Ordnung gefährden können oder würden, nur weil die tanzen oder singen oder eben so aussehen, wie viele junge Frauen so aussehen. Da können wir natürlich von Willkür reden und von Willkür kann man, ich glaube, in der Türkei mittlerweile immer wieder reden bei solchen Entscheidungen. Zum einen kursieren seit einiger Zeit Videos online, also auch TikTok, Instagram, dass die Fans, und die nennt man Manifems, die Manifems von sich aus Hak, Hukuk, Adalet rufen. Das bedeutet Recht, Gesetz, Gerechtigkeit. Das ist ein Slogan, der letzterseits sehr bekannt geworden ist, auf oppositioneller Demos zu hören ist, insbesondere im Kontext seit der Verhaftung der Islam-Oberbürgermeister Ekrem İmamoğlu. Also das ist natürlich eine Sache, was kritisch wahrgenommen wird und natürlich in der Türkei zurzeit gar nicht erwünscht ist.
Genau, und wir können ja noch mal ganz kurz reinhören, wie diese Sprechchöre klingen.
Adalet,
Also das sind diese Rufe nach Gerechtigkeit, die also durchaus offenbar bei den Konzerten schon auch zu hören sind.
Genau, diese Rufe kommen von den Fans von sich aus, also nicht von der Band aus. Man kann aber dazu auch sagen, dass die Türkei schon seit langem von einem Präsidenten und von einer Partei regiert wird, die ein sehr bestimmtes Frauenbild vertritt. Sie will bestimmen, was Frauen anziehen, wie sie aussehen, ob und wie viele Kinder sie bekommen. Dazu gab es auch ein Beispiel, natürlich jetzt letzte Woche im Kontext von Manifest, dass der Chefberater von Erdogan, Oktay Saral, ein zensiertes Foto von Manifest veröffentlichte und geschrieben hat oder geredet hat von so unanständigen, schamlosen Teufeln, die zu Rechenhaften gezogen werden müssen. Also, dass sie halt auch natürlich da ein sehr bestimmtes Frauenbild repräsentieren. Und insofern fühlt man sich wahrscheinlich angegriffen von solchen jungen Frauen. Ein ähnliches Verfahren gab es schon 2022 gegen die Künstlerin Gülşen, die zunächst wegen ihrer Kleidung bei einem Konzert und später wegen des Zeigens des Regenbogenflagge auch angefeindet wurde. Und auch sie wurde mit sexistischen und diskriminierenden Motiven ins Visier genommen und zeitweise auch festgenommen. Also das ist auf jeden Fall insofern keine Neuigkeit und würde ich auch sagen, natürlich, das geht alles Richtung auch ein bisschen Willkür.
Wie reagiert denn jetzt eigentlich die Band auf die Vorwürfe?
Die haben erstmal nicht darauf reagiert. Jetzt mittlerweile haben die auch auf Instagram nochmal ein Statement geteilt gestern. Die sagen, wir sind 6 junge Frauen, die einfach das tun, was sie lieben, die die Bühne als den freiheitlichsten Raum betrachten und gerne singen und ihre Shows irgendwie mit ihren Shows höhere Standards erreichen wollen. Mehr haben die das natürlich nicht gesagt, weil die gerade eingeschüchtert sind. Und es gibt auch Beispiele dafür, dass man vielleicht, wenn man nochmal drauf eingeht oder nochmal darauf reagiert, dass man vielleicht eventuell auch noch festgenommen wird. Also so eine Möglichkeit kann man nie ausschließen und ich kann auch jetzt für den Fall sagen, dass die auch etwas eingeschüchtert wirken.
Ja, jetzt scheinen die Ermittlungen gegen Manifest enorm viele Menschen in der Türkei wütend zu machen. Offenbar auch längst nicht nur die Fans der Band, oder?
Genau, das sind nicht nur die Fans der Band, sondern auch sehr viele Menschen, also vor allem Frauen, die immer wieder von der Regierung sich angefeindet fühlen, die sich in ihren Freiheiten begrenzt fühlen. Und das ist natürlich was viele Frauen und auch viele junge Menschen ärgert. Ich würde aber sagen auch, dass es gleichzeitig niemand so wirklich überrascht hat, dass es zu einem solchen Verfahren gekommen ist. Weil man sich gerade als junge Frau oder als oppositioneller Mensch öfter in dem Land ja, bedroht fühlt. Und seit langem gibt es sehr viele Demos in der Türkei. Ich meine, es sind gerade ein Dutzend oppositioneller Bürgermeister in Haft sitzen, unter anderem der Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu. Und das sind natürlich keine normalen Umstände. Es werden weiterhin große Demos organisiert. Gestern war in Istanbul eine Demo mit rund 100.000 Teilnehmern. Was aber natürlich klar ist für die junge Generation, die sich ohnehin Sorgen macht, sei es politisch oder wirtschaftlich, ist es ein weiterer Schlag ins Gesicht. Und ich denke, wir werden eine immer mehr politische junge Generation in der Türkei sehen. Und das sieht man auch schon auf der Straße und eben auf solchen Konzerten.
Die Journalistin Yağmur Ekimçay über die türkische Girlband Manifest und die aktuellen Vorwürfe gegen die 6 Frauen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Danke für die Einladung.
Wann wird eine Menschenmenge zum Sicherheitsrisiko und wie reagiert eigentlich die Polizei, wenn aus einer Gruppe ein Mob wird? Um sich auf Proteste, Aufruhr und Krawalle vorzubereiten, inszenieren Bereitschaftspolizisten auf der ganzen Welt aufwendige Simulationen solcher Szenarien. Der Theatermacher Oliver Zahn, Spezialist für gut recherchierte Performances zu Geschichte, Körper und Macht, der nimmt sich solche oft unter Verschluss gehaltenen Skripte jetzt vor und nimmt also solche Trainings zum Ausgangspunkt für sein neues Stück. Wenn die Polizei Theater spielt, dann hört sich das in seinem Stück zum Beispiel so an.
Störer? Bereit?
Achtung! Situation gut erkannt, aber eine Polizeikette bleibt zusammen, ja, auch wenn ihr vorrückt. Nicht individualisieren ist hier viel zu gefährlich. Nochmal bitte. Übungskünstlichkeit niedrig halten, Störer bleibt aggressiv.
Eine Szene aus Oliver Zahns neuem Stück Crowd Control. Das feiert heute Abend Premiere in den Berliner Sophiensälen. Und mit Oliver Zahn bin ich jetzt am Telefon verbunden. Hallo, schönen guten Tag.
Hallo.
Ja, waren Sie eigentlich selbst schon mal Teil so einer Crowd im Kontrollverlust? Oder wie kam die Idee zustande?
Also definitiv. Also die meisten Leute haben ja eine Erfahrung mit Demonstrationen und mit sozusagen der Präsenz von Polizei. Mein Interesse hat sich dann vor allem daraus ergeben, dass die Bereitschaftspolizei und also in Deutschland die Bereitschaftspolizei und aber auch so die Riot Police global auf so eine ganz besondere Art und Weise in sich ja schon theatral ist. Mhm. Also dass das ja eine der wenigen so richtig theatralen Manifestationen von Staatsmacht im öffentlichen Raum ist. Und sowas interessiert mich immer, ne? Wenn es da so eine Theatralität gibt, wo sozusagen mein Theaterwissen mir vielleicht helfen kann, so einen politischen Zusammenhang besser zu verstehen.
Und jetzt bringen Sie also dieses, sagen wir mal, Polizeitheater in den Theaterraum. Was hat Sie möglicherweise doch auch bei der Beschäftigung mit diesen simulierten Trainings überrascht? Also mich würde zum Beispiel interessieren, ob es je nach Gruppe unterschiedliche Szenarien im Umgang geben soll. Also wird da je nach Gegenüber auch vielleicht eine unterschiedliche Strategie propagiert bei diesen Planspielen?
Ja, also es ist so, dass in der Recherche wirklich so der erste so große Moment war dann wirklich so dieses zu verstehen, die Polizei bildet ihre Logik und es gibt immer so diese Vokabel vom polizeilichen Erfahrungswissen, wird es genannt. Das wird sozusagen anhand von so Lehrtheater herausgebildet. Und das fand ich erstmal extrem faszinierend. Also dass da sozusagen das Schauspiel eine ganz zentrale polizeiliche Praxis ist. Mhm. Und dann ist es so, es gibt in der Polizei, es gibt so ein Ampelsystem, nach dem sozusagen Demonstrierende eingeteilt werden. Und das ist quasi grün, gelb, rot, ja. Wobei grün sozusagen friedlich ist, mhm, und rot quasi aktiv gewaltsuchend. Und das ist so erstmal die Hauptorientierung, ne? Also das heißt, es gibt sozusagen ein Interesse, zum Beispiel gewalttätige Demonstrierende zu simulieren. Und dann geht es sozusagen im zweiten Schritt darum, sind das jetzt zum Beispiel, simuliert man jetzt explizit eine Antifa-Versammlung oder simuliert man Corona-Leugner oder, und das gibt's auch, versucht man das so ungenau wie möglich zu halten, weil man irgendwie besonders auf die Außenwirkung bedacht ist. Mhm. Aber was dem allen sozusagen gleich bleibt, was dem allen gemein ist, ist, dass sozusagen hier PolizistInnen Demonstrierende spielen. Also dass sozusagen eine Gruppe von PolizistInnen für ihre KollegInnen in Uniform sich sozusagen Sturmhauben und T-Shirts und subkulturelle Zeichen aneignen und ihre KollegInnen sozusagen beschimpfen und mit Pflasterstein, Attrappen bewerfen und körperlich angehen. Und das sozusagen der Moment ist oder das sozusagen die Art und Weise ist, wie in der Bereitschaftspolizei der Umgang mit dem sogenannten polizeilichen Gegenüber eingeübt wird. Und wie sozusagen dieses polizeiliche Erfahrungswissen aufgebaut wird. So diese Frage von, wie verhält sich ein roter Störer, ne? Also in der Kategorie Rot. Oder wie gehe ich mit so jemand um? Was schreit so jemand? Das ist natürlich immer subjektiv und das ist natürlich immer, da steckt natürlich immer eine Verzerrung drin, weil es sozusagen PolizistInnen sind, die jetzt selber nicht so viel Erfahrung damit haben, auf einer Antifa-Demo zu sein, die dann aber natürlich zum Beispiel linke Demonstrierende darstellen sollen. Und das finde ich extrem interessant.
Total spannend. Ich würde gerne noch mal wissen, wenn wir jetzt auch über dieses Ampelsystem sprechen, ist das schon aber so, wie ich mir das jetzt so laienhaft vorstelle, dass dann also Grün schon eher Umweltaktivisten sind, die da vielleicht friedlich bei einem Sit-In sitzen und Rot vielleicht gewaltbereite Hooligans? Und gibt es dann da vielleicht auch noch mal eine Unterscheidung zwischen rechten und linken Protestgruppen oder genau die eben nicht, weil das ja vielleicht gerade für Menschen wie Sie, die jetzt mal von außen in diese Skripte einen Einblick nehmen können, auch skurril wäre?
Das ist unterschiedlich. Also das hängt tatsächlich davon ab. Das ist so eine typische Föderalismus-Sache. Da gibt es dann sehr unterschiedliche Kommentare dazu von verschiedenen Bereitschaftspolizeien aus verschiedenen Ländern in Deutschland. Und dann gibt es auch nochmal eine große Unterscheidung zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich oder Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Aber was es zum Beispiel gibt, es gibt die Bezeichnung Limo und Remo. Limo bezeichnet linksmotiviert und Remo bezeichnet rechtsmotiviert. Mhm. Und dann ist es zum Beispiel eben Limo-Grün. Ne? Dreimal Limo-Grün, fünfmal Limo-Rot. Ne? Oder wir haben hier eine Versammlung mit 2000 Leuten und davon sind 40 mal Limo-Rot. Ne? Und das ist dann sozusagen auch die Kategorisierung, die halt stattfindet, auch bei einer richtigen Demonstration. Aber die wird sozusagen eben eingeübt anhand von diesem wirklich so im brechtschen Sinne so Lehrtheater.
Und Herr Zahn, Sie haben gerade schon geschildert, also auf der Bühne werden dann die Polizisten, Polizistinnen auch zu Protestierenden und umgekehrt. Was erfahren wir vielleicht dadurch über diese Dynamik von Protest, von Kontrolle? Also eben vielleicht auch über dieses Polizeitheater, was Sie da ja simulieren, hinaus.
Ja, also genau, wir haben bei uns auf der Bühne sind 7 SchauspielerInnen. Und die sozusagen durchwechselnd die verschiedenen Rollen übernehmen in so eine Art schauspielerischer Versuchsanordnung. Und in dieser Versuchsanordnung geht es halt ganz stark um diese Frage von, was für ein Bild des polizeilichen Gegenübers wird da produziert? Was für Strategien werden auch eingeübt, um darauf zu reagieren? Und wirklich im ganzen Zentrum eben diese Frage von, wie stelle ich sozusagen dieses Gegenüber da, ne? Also, und was für eine Verzerrung findet da auch statt? Was für eine Erwartungshaltung wecke ich, wenn quasi mein Kollege, der 16 Stunden in der Woche als Teil seines Berufs Sport macht und eine sehr andere Statur hat als jetzt zum Beispiel ein Fridays for Future Protestler. Was macht das, wenn diese Person dann sozusagen den Fridays for Future Protestler für mich spielt?
Ich kann mir vorstellen, dass das einerseits vielleicht gewisse Momente der Komik beinhaltet, aber ja wirklich auch eine große politische Brisanz. Also es ist immer so eine typische Journalistinnenfrage, aber was würden Sie sich wünschen, was der Abend vielleicht auch beim Publikum auslöst?
Also ich glaube, dass sozusagen die interessante Operation, die das Stück macht, ist, dass es halt nicht rein dokumentarisch ist. Also dass das Stück nicht sagt, wir zeigen jetzt eins zu eins oder wir behaupten eins zu eins zu zeigen, wie es in der Realität ist, weil natürlich auch bei uns wieder eine Verzerrung stattfindet. Mhm. Ne? Weil diese PolizistInnen, die 16 Stunden Sport pro Woche machen und aus einem gewissen Milieu angehören, sind natürlich wieder andere Körper und andere Ausgangspunkte als jetzt die SchauspielerInnen auf der Bühne. Ne? Das heißt, es passiert ja immer eine Verzerrung und das haben wir auch ins Zentrum gestellt, dass es uns sozusagen darum geht, diese Logik der Polizeiübung, wo sozusagen ein Teil der Beteiligten ein Gegenüber subjektiv darstellt, dass wir das sozusagen auf der Bühne auch machen. Das heißt, ich sehe auf der Bühne bei uns halt diese 7 Versionen von Polizeiübungen, die aber auch quasi subjektiv gebrochen sind. Also die sozusagen auch, und damit wird offen umgegangen, sozusagen eine Verzerrung der Realität sind, weil sie das auch immer sein müssen. Und ich glaube, da passiert eine sehr interessante Versuchsanordnung beim Zuschauen, weil ich glaube, dass ich da dann sehr viel nachdenken kann über die Art und Weise, wie was für eine Gewalt auch in Darstellung liegt, was für eine Art von Bild irgendwie produziert wird. Und ich glaube, dass man da auf eine Art und Weise an so eine ganz, ganz grundlegende polizeiliche Logik auch rankommt, die sozusagen auch so ein bisschen jenseits ist von den, ich sage jetzt mal, den Schlagzeilen, die ich lese, die wirklich so auf einem ganz unaufgeregten, basischen Level stattfindet. Ne? Ja. Also zum Beispiel wenn ich das noch schnell sagen darf, ein direktes Zitat ist zum Beispiel, uns wird das immer als Racial Profiling ausgelegt, aber das ist halt polizeiliches Erfahrungswissen. Mhm. Ja. Ne? Also sozusagen, da geht es wirklich um das Schaffen von Bildern durch Theater, auf dessen Basis dann Polizeiarbeit gemacht wird. Und das finde ich interessant. Und ich glaube, da ist so eine sehr, sehr basische Operation zu sehen.
Und zwar heute Abend, da nämlich feiert die Performance Crowd Control Premiere in den Berliner Sophiensälen in der Regie von Oliver Zahn. Mit ihm haben wir gesprochen. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und toi toi toi für heute Abend.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von und mit Miriam Rossius.
Der israelische Dirigent Lahav Shani darf nächste Woche nicht mit den Münchner Philharmonikern im belgischen Gent auftreten. Diese Ausladung ruft bei deutschen Politikern Entsetzen hervor. Der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien im Bundestag, Lehmann, nannte die Entscheidung des Flanders Festival skandalös, diskriminierend und antisemitisch. Und wörtlich: Nie würde man AmerikanerInnen ausladen, nur weil sie sich nicht explizit von Trump distanzieren. Kulturstaatsminister Weimer sagte dem Deutschlandfunk, in ganz Europa herrsche eine antisemitische Grundstimmung.
Darunter leiden insbesondere Künstler, Kulturschaffende jüdischen Glaubens, weil ihnen Auftritte immer häufiger verwehrt werden, weil sie in Verbindung gezogen werden mit dem Regierungshandeln Israels. Und das ist ein ebenso trauriger wie entsetzlicher Vorgang. Denn im Grunde genommen führt das dazu, dass wir Juden nicht mehr auf Bühnen lassen, nur weil sie Juden sind. Und das gilt es unbedingt zu verhindern.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Das Flanders Festival hatte die kurzfristige Absage des Konzertes damit begründet, dass Lahav Shani auch Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra ist. Man erwarte von ihm eine politische Positionierung hinsichtlich der Regierung seines Landes. Lahav Shani leitet ab September 2026 als Chefdirigent die Münchner Philharmoniker. Die älteste Rechenmaschine der Welt ist fast 400 Jahre alt. Der Franzose Blaise Pascal entwickelte sie 1642. Es ist der erste Versuch in der Geschichte, den menschlichen Verstand durch eine Maschine zu ersetzen. Das Auktionshaus Christie's will ein Originalexemplar dieser Pascaline aus Privatbesitz Mitte November in Paris versteigern, wie Art News berichtet. Die Schätzung für die mit Ebenholzstäbchen verzierte Schachtel liegt bei 2 bis 3 Millionen Euro. Die anderen noch erhalten gebliebenen 8 Originalmodelle befinden sich in europäischen Museen. Film ohne Grenzen, das internationale Filmfestival Bad Saru in Brandenburg, hat in seiner 13. Auflage das Motto »Alles Mensch« gewählt. Eröffnet wird es am Abend mit der Dokumentation Hannah Arendt, »Denken ist gefährlich«, wie die Veranstalter mitteilten. Dazu der kurze Vorfilm von Anna Faruqi und Haim Peretz, »Gedenken, die Stolpersteine in Bad Saru«. Bis Sonntag gibt es gut 2 Dutzend Filme mit anschließenden Diskussionen. Die Veranstalter schreiben auf ihrer Homepage zum diesjährigen Motto: Was bedeutet es in der Welt von heute, Mensch zu sein? In Bad Saru am Scharmützelsee wurde bei der Landtagswahl vor einem Jahr die AfD mit knapp 35% stärkste Partei. Die ARD-Produktion »Ein Mann seiner Klasse« ist als bester Fernsehfilm mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Der Schauspieler Leonard Kunz wurde bei der Gala in Köln für seine Rolle in dem Film als bester Schauspieler geehrt. Der Spielfilm erzählt von einem 10-jährigen Jungen, der in den 1990er Jahren in Kaiserslautern in schwierigen Familienverhältnissen aufwächst. Maria Furtwängler bekam den Preis als beste Schauspielerin für den Film »Bis zur Wahrheit«. In der Kategorie Beste Unterhaltung Reality erhielten die Tokyo-Hotel-Brüder Tom und Bill Kaulitz für ihre Netflix-Sendung Kaulitz und Kaulitz den Preis. Die ProSieben-Show, ein sehr gutes Quiz, wurde zur besten Unterhaltungsshow gekürt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Gesa Ufer, ich grüße Sie. Der Mann, über den wir jetzt sprechen, wird gerne als der Vater der Videokunst bezeichnet oder auch gerne als Vordenker des Internet. Die Rede ist von dem koreanisch-amerikanischen Künstler Namjoon Paik. Seine roboterähnlichen Skulpturen aus Fernsehgeräten stehen in vielen Museumssammlungen. Heute ist nur noch schwer zu erkennen, wie revolutionär das Werk dieses Künstlers wirklich war. Diese Woche kommt ein Dokumentarfilm ins Kino, der Namjoon Paiks Bedeutung für die deutsche und die amerikanische Avantgarde nachzeichnet. Moon is the oldest TV, heißt dieses ungewöhnliche Filmporträt von Amanda Kim. Die koreanisch-amerikanische Regisseurin erweckt das Werk von Nam June Paik zu neuem Leben und dieser Film kommt also diese Woche ins Kino. Simone Reber, die hat den Film bereits gesehen.
Ein schmaler Mann zieht seine Geige an der Schnur durch die Stadt. Passanten eilen vorbei, das Instrument wackelt wie ein Hund hinter seinem Herrchen her. Nam June Paiks berühmte Aktion Violin on a String aus dem Jahr 1963 zieht sich wie ein roter Faden durch das kaleidoskopische Filmporträt Moon is the Oldest TV von Amanda Kim. Die Chaplineske Aktion versinnbildlicht berührend Nam June Paiks langen Weg zu einer völlig neuen Form der Kunst. Einer Kunst, die aus der Musik entstand. Paik selbst beginnt seine Zeitrechnung mit dem Jahr 1957, als er die experimentelle Musik von John Cage entdeckte. Über eine gemeinsame Performance in Köln sagte Cage allerdings später, es ist amüsanter, sich daran zu erinnern, als daran teilgenommen zu haben.
It was really amazing. But I must say that it's more entertaining to recall than it was to be present at.
Nam June Paik hatte seinem Idol in einem koboldhaften Auftritt die Krawatte abgeschnitten. Er sei gegen jede Heuchelei, begründete er die Aktion. Was ihn störte, war, dass Cage zwar unkonventionelle Musik komponierte, aber bei der Veranstaltung einen Smoking trug. Akribisch setzt Amanda Kim ihr Porträt aus winzigen historischen Filmausschnitten und Zitaten zusammen und lehnt sich im Tempo an die sirrende, flirrende Ästhetik von Nam June Paiks Kunst an. Spannend und neu sind die Rückblicke auf die Jugend des Künstlers, der 1932 im japanisch besetzten Korea geboren wurde. In der Schule mussten die Kinder täglich Rechenschaft ablegen, ob sie Koreanisch gesprochen haben. Mit 24 Jahren kommt Paik nach Deutschland, um Musik zu studieren. In seiner Rebellion gegen Konventionen findet er bei den Künstlern der Fluxusbewegung Gefährten im Geiste. Bei seiner ersten Ausstellung stellt er 12 Fernsehgeräte in die Wuppertaler Galerie Panas. Paiks Lehrer, der Komponist Karl-Heinz Stockhausen, erinnert sich.
63 in Wuppertal ist ein Raum mit Fernsehgeräten, die verändert sind. Das Entscheidende ist die Partizipationsmöglichkeit des Betrachters, der aktiv eingreifen kann. Der Betrachter, der selber Künstler wird.
Die amerikanische Cellistin Charlotte Moorman wird für Nam June Paik zur kongenialen Partnerin in seinen Performances. In der intensivsten Szene streicht Moorman mit ihrem Cellobogen über den nackten Rücken des Künstlers, der in ihrem Schoß kauert. Für Techniker war die künstlerische Manipulation der Röhrengeräte allerdings ein Albtraum. Vorsicht, warnte der Künstler die Kollegen, manchmal explodiert es.
He had these rubber boots on and he had his head and hands inside one of the TV sets. He looked up to me and said, stand back, sometimes they explode.
Der Film von Amanda Kim zeichnet den mühseligen Weg zur Anerkennung. Er endet mit dem Erfolg einer großen Ausstellung im New Yorker Guggenheim. Da sitzt der 68-jährige Nam June Paik nach einem Schlaganfall im Rollstuhl. Die Filmemacherin geht streng chronologisch vor. Sie hat ihr Künstlerporträt so rasant geschnitten wie ein Musikvideo. Manchmal rauscht da etwas durch. Doch wenn man die kleinteilige und aufwendig gemachte Hommage gesehen hat, wird man sie im Museum anders wahrnehmen. Die Skulpturen aus Fernsehgeräten mit ihren altmodisch gewölbten Mattscheiben. Heute sind sie oftmals erloschen und verstummt, denn die alte Röhrentechnik lässt sich nur schwer restaurieren. Aber Nam June Paik war es, der die Kunst in Bewegung setzte.
Simone Reber über den Film Moon is the Oldest TV, der ab heute in den Kinos läuft. In vielen Games geht es spielerisch ja immer wieder darum, Kriege zu gewinnen. Was Krieg aber für Menschen bedeutet, das wird seltener verhandelt. Hell is Us ist eines der Spiele, die genau das versuchen. Und mein Kollege Markus Richter hat genau das auch schon mal ausprobiert. Hallo Markus.
Hi.
Um welchen Krieg geht es da ungefähr?
Um den in einem fiktiven Land, und das Land heißt Hadea, und zum Anfang des Spiels weiß man da noch gar nichts, man wird da wirklich so reingeworfen, aber es stellt sich schnell raus, dass sich zwei Gruppierungen, die Sabiner und die Palomisten, bekämpfen und dass das Ganze auch einen religiösen Hintergrund hat und dass dann auch noch so etwas wie eine UN-Friedenstruppe gab, die aber abgezogen wurde. Es ist also ein fiktiver Konflikt, aber die Analogien zu realen Kriegen sind gegeben.
We got separated during the evacuation in Tulsa. The screaming, panic, the smoke, pure chaos. I lost them in the crowd.
Und es ist halt nicht der Kampf wie aus anderen Games, sondern man sieht die Konsequenzen hier. Ein Vater, der seine tote Familie beklagt und erzählt, wie er sie verloren hat. Man streift durch das zerstörte Land und es ist wirklich sehr düster. Eine der ersten Gegenden ist so eine Moorlandschaft. Aber das ist halt eben nicht nur Natur, sondern überall zerstörte Panzer, tote Soldaten und Menschen. Ein Dorf, das von den Sabinern eingenommen wurde und die Dorfbewohner verschleppt und auch umgebracht hat. Und gleichzeitig gibt es aber hier nicht so klare gut-bösen Seiten, sondern kurz vorher ist an den sabinischen Zivilisten, zu denen die Armee hier gehört, eine üble öffentliche Exekution durchgeführt worden. Und das alles erfährt man, wenn man mit den Menschen spricht. Und es wird schnell klar, in dieser Welt und beim Krieg gibt es keine Gewinner, es gibt nur Täter und Opfer, und oft genug sind Menschen beides. Und das Spiel inszeniert diese Botschaft als Kulisse sehr eindrücklich.
Ich muss zugeben, den Ton, den wir da gerade gehört haben, der fand ich hatte fast was Satirisches, vielleicht unfreiwillig oder so. Aber es geht offenbar ja um einen Protagonisten, der eine Aufgabe hat. Und auf der Titelgrafik ist er schon zu sehen mit so einem riesigen Schwert. Der ist offenbar Teil dieses Krieges, aber wie passt jetzt dieses Schwert zu Panzern und Schusswaffen?
Weil er das nicht so richtig ist. Also weil dieser Krieg ist erstmal nur die Welt, das Setting. Und dazu kommt dann noch eine übernatürliche Geschichte obendrauf. Es gibt so weiße humanoide Wesen, die sehen so wie Skulpturen aus, wie Statuen, aber statt Gesichtern haben sie nur ein Loch im Kopf und Flügel oder so spitze Extremitäten und die greifen an. Und das ganze Kriegsgeschirr, das bringt da gar nichts. Diese altertümlichen Waffen, die man hat, das Schwert zum Beispiel, die sind das Einzige, was gegen diese sogenannten limbischen Wesen hilft. Es finden also zwei Kriege statt, der Krieg der Menschen und dann der des Protagonisten gegen diese Wesen.
Okay, aber jetzt hast du zunächst von den realen Schrecken eines Krieges erzählt und dann, jetzt geht es offenbar doch um so eine Horror-Fantasy-Story. Also entwertet das nicht so ein bisschen die eigentliche Schwere des Themas Krieg?
Also wäre das jetzt so ein pädagogisches Spiel der Erinnerungskultur, könnte man sagen, ja, das ist vielleicht eine Gefahr. Mhm. Aber hier funktioniert die Gratwanderung. Es ist aus Spieldesign-Perspektive, würde ich sogar sagen, ein geschickter Schachzug. Zumindest am Anfang wird nämlich eine ganz starke Trennung geschaffen. Ne? Also die Kämpfe des Protagonisten mit diesen Monstern, die haben nichts mit diesem Menschenkrieg zu tun. Es gibt aber deswegen einen authentischen Grund, warum er durch diese Welt reist, ohne gleich Teil des Krieges zu sein, sondern erst einmal nur Beobachter ist, was ja eben auch für die Spielenden vom Bildschirm, man könnte sagen, im übertragenen Sinne, die meisten von uns jetzt hier in Deutschland auch gilt. Und dann passiert noch das.
No one is allowed in or out of Jova. Go back to the town.
We weren't aware.
Hang on. Ethnic cards, please.
Shoot them!
Später wird das zusammengeführt. Besonders grausame Kriegsszenen, wie hier so eine Kontrolle, die dann in der Exekution endet, erzeugen nämlich diese Monster. Und der Horror passt dann aber gut zur Geschichte auch. Und man muss natürlich aber auch sagen, das ist ja kein Bildungskonstrukt, es will ein Spiel sein. Das heißt, man kann diese Kriegsgeschichte als Spielender vielleicht auch ignorieren, wenn man will, und nur als Hintergrundkulisse sehen. Man kann sich aber auch davon mitnehmen lassen und dann funktioniert das auch.
Okay, und wenn wir jetzt tatsächlich mal auf diesen spielerischen Aspekt kommen, wie packend ist es?
Die Kämpfe mit diesen Monster sind sehr intensiv und diese Monster haben unterschiedliche Angriffs- und Bewegungsmuster, die man lernen muss. Das ist eine ganz gute Herausforderung. Wer das nicht mag, kann sich den Schwierigkeitsgrad auch so ein bisschen runtersetzen. Und es gibt auch immer wieder Rätsel, die man lösen muss. Zum Beispiel ein Zahlenschloss, und dann gibt es so Bilder, man erkennt, wo die gehangen haben, muss sie in der richtigen Reihenfolge aufhängen. Dann erkennt man die Zahlenkombination auf diesen Bildern. Und das ist sozusagen so eine Mischung aus Suche und seinen Kopf ein bisschen anstrengen, macht sehr viel Spaß. Und es ist eben eine offene Welt. Es gibt verschiedene Orte, die man frei erforschen kann.
Das ist ja tatsächlich auch noch ein ganz spannender Punkt bei diesem Spiel. Die Werbung, die lautet schon: keine Karte, keine Questmarker, kein magischer Kompass. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was das bedeutet, und wird es dadurch wirklich attraktiver?
Also es gibt halt kaum Navigationshilfen im Spiel, das soll dieser Werbespruch heißen, weil in vielen Spielen dieser Art, also wo man so eine offene Welt hat, sieht man nicht nur auf dem Bildschirm die Welt, sondern der Weg zur nächsten Aufgabe wird eingeblendet. Es wird jeder Ort angezeigt, wo es irgendwie was Interessantes geben könnte. Und das kann dazu führen, dass man nicht mehr die Spielwelt selbst entdeckt, sondern nur noch diesen Markierungen hinterherläuft. Also vorstellbar, du bist in einer fremden Stadt, hängst am Navi am Smartphone, um die nächste Sehenswürdigkeit zu erreichen und vergisst völlig auf die Umgebung zu achten und lernst sie deswegen nicht kennen. Dem wollten die Entwickler den Kampf ansagen. Leider rutscht das in dem Spiel so ein bisschen ins andere Extrem. Man erforscht die Welt aufmerksamer, das habe ich schon gemerkt, aber es gibt so viel zu tun und man muss auch immer wieder zurück an Orte, an denen man schon war, dass man irgendwann den Überblick verliert. Es ist also, würde ich sagen, ein interessanter Spieldesign-Ansatz, aber meiner Meinung nach ist ein maßvoller Einsatz, zum Beispiel von Karten erforschten Gebiete oder abschaltbarer Navigationshilfen, sehr viel sinnvoller als dieses Ganze. Wir machen es jetzt ganz ohne. Das kann man nämlich nur wirklich benutzen, wenn man stundenlang in dem Spiel zubringt oder tagelang. Wenn ich jetzt nach einer Zeit wieder zurückkomme, dann bin ich so ein bisschen verloren. Alles in allem würde ich sagen, es ist ein interessantes Spiel, es ist ein empfehlenswertes Spiel, aber aufgrund des schweren Themas und auch dieser vorhandenen Sperrigkeit im Spieldesign vielleicht nicht für jeden.
Falls Sie das jetzt nicht abschreckt, Hell Is Us ist erhältlich für PlayStation 5, für die Xbox und Windows PC, kostet rund 50 Euro. Markus Richter hat das Ganze für uns schon mal vorgespielt. Dir ganz, ganz herzlichen Dank dafür.
Sehr gern.